Hallo und herzlich willkommen bei Zeuglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Unsere Redaktion befindet sich zurzeit gerade in ihrer ersten kleinen Sommerpause. Unser Podcast macht aber keine Pause. Wir haben vorgearbeitet und haben trotz Sommerpause eine Folge für euch vorbereitet. Es geht um ein Thema, das uns auch sicherlich in diesem Sommer beschäftigen wird und jetzt schon beschäftigt, nämlich um den Umgang mit dem Großraubwild auf unseren Almen. Unser Gast in dieser Folge ist Michaela Skuban, eine Wildbiologin, die Anfang dieses Jahres bei uns im Haus zu Gast war. Wir haben auch im Südtiroler Landwirt darüber berichtet. Sie wird uns in dieser Folge berichten über ihre Erfahrungen, über ihre Arbeit mit Wölfen, mit Bären, aber auch mit Schäfern vor Ort, die ihre Schafe schützen möchten. Ihr dürft gespannt sein. Mein Name ist Bernhard Christanel und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Grüß dann alle miteinander zu unserer neuen Folge von unserem Podcast Zuglost. Das ist jetzt mal wieder das Einzige, was ich in der Folge in Dialekt gezogen wäre, weil mein Gast Heinto, der mir gegenüber sitzt, versteht zwar einiges an Dialekt mittlerweile, hat sie mir gesagt, aber fließend Südtirolerisch kann sie nicht. Das ist die Michaela Skuban. Bitte stellen Sie sich kurz vor und erzählen Sie vielleicht auch ein bisschen, wieso Sie eigentlich in Südtirol hier sind.
Ja, ich bin Wildbiologin, also ich habe Biologie studiert und erforsche seit 2006 Bären und Wölfe in der Slowakei. Wir arbeiten auch mit den Schäfern vor Ort, weil wir wissen, dass die Tiere natürlich Ärger machen. Ich habe zwischenzeitlich auch in Frankreich gearbeitet und war 1,5 Jahre in Tirol vor Ort, bin aber wieder in die Slowakei zurückgegangen, und weil ich diese Tiere gerne erforsche.
Jetzt ist es ja so, dass wir hier in Südtirol vor allem mit dem Wolf Probleme haben. Also die Bären halten sich aus irgendeinem Grund hinter der Trentiner Grenze zurück, worüber wir ja ganz froh sind. Ein bisschen ein Problem ist immer, die Zahl dieser Tiere irgendwie zu erfassen. Also das Monitoring der Tiere. Welche Daten sind denn da aus Ihrer Sicht am verlässlichsten? Geht es da um Fotofallen? Geht es da um Genetik? Geht es da um die Zahl von Rissen, von Sichtungen? Ist es eine Kombination aus allem?
Wir haben insgesamt 14 Wölfe auch am Sender gehabt. Also wir haben leider in der Slowakei kein so ein gutes, so flächendeckendes, gutes Monitoring von den Tieren. Deswegen kann ich zum Beispiel von mir erzählen, wenn wir uns geplant haben, ich möchte in einer Gebirgsregion einfach Wölfe fangen. Wir arbeiten sehr mit den lokalen Leuten vor Ort zusammen, dass wir versuchen zu verstehen, wie viele Rudel vor Ort sind da. Und dann arbeiten wir mit Fotofallen, um zu verstehen, wie viele Tiere sind in dem Rudel. Ja, wenn wir dann natürlich besendete Tiere haben, dann habe ich ein Tier am Sender und kann das Verhalten von diesem einen Tier sehen, kann aber dann auf Fotofallen in dem Wolfsrevier aufstellen und sehe halt natürlich dann auch wieder, wie viel sind im Rudel, fehlt jemand, kommt jemand dazu, wie viel ist die Welpenzahl, wandern die ab oder wandern die nicht ab. Also wir haben verschiedene Datensätze, wo ich in Tirol versucht habe, etwas draußen zu machen, weil es einfach Einzeltiere waren, habe ich mich eigentlich noch mehr auf die Leute draußen vor Ort verlassen, auf die Weidetierhalter und auf die Schäfer und Schäferinnen, die eben in den Almen waren, die mir gesagt haben, da ist etwas oder so. Also ich habe mich nicht nur auf irgendeinen Riss verlassen, sondern schon vorab habe das Gebiet angeschaut, ist es geeignet, ist es nicht, um also ein Puzzle zusammenzusetzen. Das ist eigentlich wie so ein Puzzle zusammensetzen, gerade wenn es einzelne Tiere sind, dann ist es wirklich auch schwieriger.
Ja, das Problem haben wir ja auch hier, also dass wirklich nicht unbedingt Rudel unterwegs sind, sondern dass hauptsächlich Einzeltiere sind. Und das macht die Sache dann natürlich halt etwas schwieriger. Das Problem, wenn wir das mal so nennen können, sind ja vor allem die Wölfe, die Tiere reißen, also für uns in Südtirol hier, also die sich auffällig verhalten. Mhm. Wann ist denn aus Ihrer Sicht ein Wolf oder ein Bär auffällig, also verhaltensauffällig? Nur wenn er Tiere reißt oder auch sonst?
Ich sag's immer so, weil natürlich muss man irgendwie irgendwelche Regeln aufstellen. Das wird der Mama da draußen der Natur nicht ganz gerecht, aber wir sind eben auch im Habitat ein Teil. Der Mensch ist auch ein Teil im Habitat. Und natürlich sollte der durch die Anwesenheit eines Raubtieres nicht zu Schaden kommen und auch seine Besitztümer nicht zu Schaden kommen. Und so, glaube ich, würde ich definieren, es ist sehr schwierig, wenn eben ein Wolf sich auf Weidetiere spezialisiert, weil wir sollen nicht ihm das aberziehen. Er hat da einfach verstanden oder sieht, es ist eine leichte Beute. Und beim Bären ist es das allerselbe. Klar, wenn Bären anfangen, in Dörfern zu wohnen und am Tag dort sind, dann brauche ich nicht mehr diskutieren. Und es gibt einfach Grauzonen, wo man eben dann sagt, ja, man könnte es jetzt so und so argumentieren, aber dann eben auch fairerweise sagen, okay, der Mensch, der vor Ort lebt mit diesen Raubtieren, soll auch nicht zu Schaden kommen.
Sie haben ja heute einen Vortrag, an den Teil, in dem wir das hier aufnehmen, einen Vortrag bei uns hier im Haus gehalten. Und was ich da ganz eindrücklich fand, ist, dass Sie auch erzählt haben, dass sich Tiere auch in der Nähe von Dörfern aufhalten, um sich einfach vor anderen Tieren zu schützen.
Genau.
Wie kann man das verstehen?
Ja, das nennt man, im Fachjargon, es ist ein menschliches Schutzschild auf Deutsch. Ja. Also das ist eigentlich in dieser Wildtierszene recht bekannt, zumindest die Leute, die arbeiten, dass das machen rangniedere Bären, gerade Bärinnen, wenn die in der Paarungszeit sind die Bären so voller Testosteron und so. Und wenn, dann kann es passieren, dass es zum Infantizid kommt. Also zum Töten von Jungtieren, damit man sich mit der Bärin verpaaren kann. Also von dem her gehen dann viele Bärinnen eher in Dorfnähe, weil das die großen erwachsenen Männchen oder die älteren Männchen meiden, um so ihren ihre Jungtiere zu schützen. Das ist eigentlich jetzt ein unschuldiger Akt, aber für Menschen im Dorf ist es natürlich sehr schwer, wenn auf einmal irgendwie eine ganze Bärenfamilie umeinander ist. Also das sind eben diese Grauzonen im Management, ja. Und wir haben das gerade bei Rothirschen, wir haben ja auch viele Rothirsche am Sender gehabt, dass die verstanden haben, dass die Wölfe Angst haben vor den Dörfern und dann in Dorfnähe leben. Unser ältestes Weibchen hatte 18,5 Jahre. Die hat immer in Dorfnähe gewohnt. Irgendwann haben sie leider die Wölfe dann doch gefunden. Aber wie gesagt, so versuchen sie quasi unsere Nähe zu nützen. Also deswegen diese Menschenscheuheit, diese Theorie, die greift nicht ganz, weil es gibt einfach Tiere, die haben verstanden, aber Mensch, kann ich irgendwas bekommen, entweder Essen oder Schutz. Also das ist nicht alles schwarz und weiß, wie wir das oft lesen.
Ja, wie gesagt, haben wir jetzt gerade das Richtige gesagt. Diese Menschenscheuheit ist ja so eine Eigenschaft, die man diesen Tieren eigentlich so von Natur aus anschreibt. Also das heißt immer, ja, Wölfe und Bären sind überhaupt nicht gefährlich. Die sind ja scheu und gehen den Menschen aus dem Weg. Wenn ich das richtig verstehe, stimmt dann das eigentlich gar nicht.
Ja, dann möchte ich, diese Lorbeeren kann ich an den Herrn Professor Huber abgeben, aus sehr, sehr berühmter Bärenforscher aus Kroatien, der gesagt hat, Menschenscheuheit wird kreiert. Wenn wir überlegen, dass man jahrzehntelang die Raubtiere wirklich teilweise auch sehr grausam verfolgt hat, haben natürlich nur die Tiere überlebt, auch in der Slowakei gab es ja, weil es war unter österreichisch-ungarischem Reich, haben natürlich in den Gebirgen sehr, sehr scheue Tiere und sehr, sehr schlaue Tiere, die sich gut verstecken konnten, überlebt. Jetzt eine Generation weiter, noch eine Generation. Tiere leben hier, verstehen, aha, der Mensch schießt uns nicht immer gleich den Kopf weg. Also gibt es einige Tiere, die anfangen zu spekulieren. Was kann ich abgreifen, was kann ich nicht abgreifen? Es gibt einfach, das ist dieses Shy-and-Bold-System in der Verhaltensforschung. Schüchtern oder so draufgängerisch. Schüchterne Tiere draußen im Habitat ist immer fein, weil die werden nicht, also die versuchen sich wirklich vor uns zurückzuziehen. Aber es gibt eben auch einfach Draufgänger und die kommen und zu glauben, dass in einer so stark besiedelten Welt die sofort beim Menschengeruch weglaufen, ist natürlich ein Quatsch.
Sonst wären sie in Südtirol wahrscheinlich gar nicht hier.
Ja, sonst wären sie. Es sind so viele Leute, dass so viele Leute in der Slowakei auch jeder Bär kennt den Mensch. Ja, ja. Jeder Bär kennt den Mensch. Ja, ja. Also und selbst in Sibirien sind die Dörfer fangen teilweise mit 14.000 Leuten, ist ein Dorf, gell? Also auch da, es ist so eine idealisierte Vorstellung, die oft im Feld. Das heißt nicht unbedingt, dass ein Bär, der sich an den Menschen gewöhnt hat, gefährlich ist. Aber es ist eben diese Frage, ein Tier, was nicht zurückweicht, zieht auch komische Menschen an. Menschen, die sich selber überschätzen, die streicheln wollen und irgendwann ist für den Bären diese Szene an dieser Ecke und dann wird er vorgehen und dann wird es gefährlich.
Es ist ja dann auch so, also wenn jetzt diese Tiere, die im Dorf leben, nicht unbedingt gefährlich sind und auf der anderen Seite heißt es dann, vielleicht kann man doch irgendwelche Tiere entnehmen, dann wird man wahrscheinlich zuerst diese Tiere entnehmen. Das sind ja dann eigentlich, wenn man das so sieht, die Falschen, weil die tun ja dann nichts.
Also es ist wirklich ganz lustig, weil man nennt es ja auch habituierte Tiere. Ja. Aber natürlich, ich denke mir einfach aus diplomatischen Gründen oder einfach aus niemand möchte den Bären vor der Haustür haben. Also von dem her ist es schon gut, wenn die Bären unsere Dörfer meiden und auch von dem macht es auch Sinn, diese Furcht zu kreieren vor sich Dorf, kann ich natürlich am besten kreieren, wenn ich dann eben in diesen Gebieten dann auch einen Abschuss mache. Genau.
Kommen wir ein bisschen zu einem Thema, das auch bei uns, sagen wir so, heiß diskutiert wird. Das ist das Thema Herdenschutz. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da in der Slowakei auch Erfahrungen gemacht haben. Die Frage ist dann natürlich, wie man diese Erfahrungen jetzt auf uns hier übertragen kann. Ich kenne jetzt die Landschaft in der Slowakei nicht. Ich weiß nicht, ob es auch so steile Berge gibt. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen was erzählen? Welche Erfahrungen, welche Arten von Herdenschutz finden Sie am sinnvollsten, vielleicht auch für Gegenden wie uns, unsere hier?
Ja, die Schäfer in der Slowakei, ich arbeite ja viel mit den Schäfern zusammen. Ja. Die weiden alle im Raubtiergebiet. Also das hat mir auch ein Schäfer gesagt, natürlich, wenn ich im Raubtiergebiet weide, die kennen die Raubtiere und die versuchen natürlich auch, dass ihre Schafe nicht weggefressen werden. Großer Unterschied ist, dass es Vollerwerbsschäfereien sind. Das heißt, die leben von den Schafen, aber die sind die ganze Zeit mit den Tieren zusammen. Hier gibt es ja sehr viele Hobbyhalter. Ihre Weidesaison ist aufgrund dieser berggebirgigen Landschaft kurz. Unsere Weidesaison ist teilweise 6 bis 8 Monate. Und natürlich weidet man in Gebieten, die definitiv nicht so stark touristisch überlaufen sind wie ihnen. In der Slowakei setzt man entweder und auf, also Menschen sind immer dabei. Wir haben keine alleinstehenden Herden, außer irgendwo Bratislava, Nitra oder unten diese Heimweiden, da wo man vielleicht mal das allein hat. Aber ansonsten sehen sie immer Weiden mit zumindest einem Mensch, Hütehund, und dann werden schon Herdenschutzhunde eingesetzt, wenn es geht. Das große Problem für unsere Schäfer in der Slowakei ist, dass sie keine Unterstützung bekommen und es finanziell wahnsinnig anstrengend ist, diese Hunde zu erhalten, weil die haben sie ja dann immer. Die sind ja immer mit dabei, also die essen ja auch ein Stück. Veterinäre kosten und dass unsere Schäfer keinen Nachwuchs mehr haben, weil wir keine Ausbildungsstätten haben. Und deswegen fürchte ich um die Schäferschaft in der Slowakei, dass sie uns einbricht, was im Moment passiert.
Wie würde es dann weitergehen? Das ist denn wirklich ein Problem, oder?
Ja, ich bin im Moment auch ich versuche eben so ein kleines Pilotprojekt anzufangen, weil wir ja nicht mal eine Ausbildung haben. Also die Leute können sich nicht mal ausbilden. Es ist das Nächste, dass die natürlich unter extremsten finanziellen Bedingungen ausgebeutet werden. Auch da müsste man wahrscheinlich reglementieren. Die Slowakei könnte natürlich auch Europagelder anzapfen. Also von dem her, dass die Leute auch Unterstützung bekommen für die Hundehaltung. Die Hunde an sich, das machen die Schäfer schon selber. Die verpaaren einfach gute Tiere untereinander. Da muss man jetzt keine riesen Hundezentren, obwohl ich diese eine Rasse gerne erhalten würde, gerade den Haitianik, diesen Hütehund. Aber dass man einfach mehr Unterstützung hat für die. Das bräuchten sie wirklich. Deswegen denke ich mir manchmal, Herdenschutz hat jetzt im Moment so einen negativen Namen. Jeder sagt so, ja, das ist so ideologisch gefärbt. Das ist eine Notwendigkeit für Menschen im Osten. Aber deswegen das nützt nichts gegen, also deswegen wird immer wieder mal auch abgeschossen. Also es gibt immer wieder auch draufgängerische Raubtiere. Und es ist keine Ideologie. Man hat es nicht, weil jetzt irgendwie, ja, das alles prima ist, sondern man hat es, weil man es braucht.
Sie haben es schon angesprochen, wir sind hier in einem sehr touristischen Land. Und ein Thema, was zum Beispiel Herdenschutzhunde bei uns hier schwierig macht, ist der Tourismus. Man kann sich vorstellen, die Tiere sind dann im Sommer auf der Alm und können die Herdenschutzhunde unterscheiden, die dann zwischen, ob da jetzt irgendwelche Touristen daherkommen oder Raubtiere.
Ich war auch vor 2 Jahren mit Vlado Ondrik, mit diesem tollen Schäfer aus der Slowakei. Wir waren in der Schweiz, am Planterhof sind wir eingeladen worden. Ich habe mich da als Übersetzerin eigentlich hauptsächlich verstanden, weil die Schäfer haben ihre eigenen Fragen und Schäfer und untereinander. Ja, es ist natürlich schwierig, weil wir erleben das in der Slowakei, dass auch mehr Leute in die Natur rausgehen, auch sich nicht angemessen verhalten, unwissend oder arrogant, je nachdem. Und dass es manchmal schwierig ist, wenn sehr viele Leute draußen sind, genügend Hunde mitzunehmen. Weil einfach diese, natürlich kommt es einfach zu, also es ist keine körperliche Konfrontation von Haus aus, aber der Hund bellt, die Menschen verstehen es falsch, die reißen die Arme hoch, hin und her, private Hunde, mit den Mountainbikes fährt man durch die Schafe und das ist einfach sehr schwierig. Ich glaube, dass hier ein großer Fehler ist, dass man das als flächendeckendes Modell mitteilt. Ich bin überzeugt, dass es Almen gibt oder Betriebe gibt, die sagen, ich möchte gerne mit diesen Hunden arbeiten und die werden alles tun, dass es einigermaßen funktioniert. Aber als so riesig flächendeckend ist es sehr schwierig, weil diese Bedingungen bei ihnen so ganz anders sind als bei uns.
Was würden Sie den Südtirolern denn raten, was sie machen im Umgang mit den Tieren, also mit Bär und Wolf jetzt?
Ja, ist immer schwierig, weil natürlich habe ich andere Bedingungen. Ja, und ich habe damals auch, wo ich in Tirol gearbeitet habe, ich habe gesagt, ich würde ehrlich gesagt wirklich schauen, lokal diese Tiere vor Ort besser zu verstehen, was sie machen, wo sie sind. Das ist nicht so einfach, wie Sie schon gesagt haben, mit Einzeltieren. Wie kann ich schauen, dass auch vielleicht eigentlich verfeindete Gruppen besser miteinander kooperieren. Aber das ist eben, in der Theorie hört sich das immer alles schöner an, als es dann draußen ist. Das weiß ich ja selber auch. Aber ich würde wirklich versuchen, diese Tiere so gut wie möglich zu verstehen. Wenn jemand auch Herrenschutz machen möchte, sehr gerne, soll er auch Unterstützung bekommen. Aber nicht, dass man dann Berufskollegen dann so gängelt, so ungefähr. Das finde ich auch nicht gut. Ja, sondern jeder Betrieb hat seine eigenen Strukturen. Und es darf auch sein, einfach zu schauen, was sind für Tiere da? Geht es nicht? Und wenn ich auffällige Tiere habe und angenommen, ich habe eine Abschlussgenehmigung, wäre es auch wichtig, wenn auch radikalere Pro-Raubtierseiten das dann auch respektieren, weil ein Kompromiss ist immer dann, wenn niemand glücklich ist. Und so müsste es eigentlich sein.
Kommen wir vielleicht zum Abschluss noch zum Bären. Also ich habe es ja vorher schon gesagt, wir sind in der Situation, dass der Bär irgendwann meistens an der Grenze zum Trentino stehen bleibt. Also in Trentino gibt es sehr viele. Bei uns hier hält sich es einigermaßen in Grenzen. Was unterscheidet denn den Bären jetzt so vom Wolf, wenn man sich die beiden Tiere so anschaut?
Also ich habe, wo ich mit dem Bären auch angefangen habe zu arbeiten, ich war so fasziniert, dass das ein so großes Tier ist, was ganz alleine da draußen umeinander läuft. Das fand ich eigentlich so spannend, weil die Wölfe, meistens haben sie ja ihre Familien- oder Rudelstruktur. Ja, ja. Und dass die total alleine sind, die haben überlappende Streifgebiete, aber man will sich nicht treffen, man muss irgendwie so ein System ausarbeiten, dass man den Nachbarbären nicht trifft. Ich finde die wirklich total spannend. Das ist sehr wichtig, der Bär ist ein Allesfresser. Dadurch kann er natürlich in diesen Kulturlandschaften, so wie hier, natürlich noch mehr nutzen. Also theoretisch, wenn ich da rausgucke, sehe ich die ganzen Apfelhänge, wahrscheinlich sind alles Äpfel, ja.
Hier ist Wein darum.
Oder Wein, ja, das macht nichts. Wir haben die Bären auch in Weinstöcken gehabt, die würden auch diese Apfeldinger plündern und so. Das heißt, leider haben wir fast noch mehr Gruppen involviert, die quasi der Bär auch nerven kann. Und der Bär ist einfach, ja, der hat in diesen Kulturlandschaft einen wahnsinnigen Futtervorteil. Ja, und das ist oft sehr, sehr schwierig. Aber das heißt nicht, also wie gesagt, bei uns in der Slowakei wird auch gut, also Getreide und so angebaut. Man muss eben schauen, wie kann ich eine Situation schaffen, dass es einigermaßen erträglich ist.
Ich fand es ja auch interessant, weil Sie gerade gesagt haben, es ist auch so ein Mythos, dass so ein Bär ein Allesfresser ist. Man hört dann immer wieder mal, Bären sind Vegetarier und tun den Leuten ja eh nichts. Wie gefährlich können diese Tiere, also wir reden immer von Bär und Wolf, wie gefährlich können die Menschen eigentlich werden?
Ja, leider, der Bär ist sozusagen, also auch in der Statistik der Slowakei, das Tier, was den Menschen auch, also wo wir Attacken haben. Und das möchte ich niemandem wünschen und die kann man auch nicht kleinreden. Es gibt oft sehr ähnliche Konstellationen, dass Menschen aus Unwissenheit Dinge draußen tun, dass sie eben in der Dämmerung unterwegs sind oder außerhalb der Wege zu leise in Wildruhezonen einfach in irgendwelches Gestrüpp hineintappen. Aber das ist natürlich, diese Gefahr ist beim Bären da. Das hat mit seiner Ernährungsweise nichts zu tun. Also wir hatten Bären am Sender, die sehr gute Jäger waren. Und dann gab es Bären, die hauptsächlich Aas gefressen haben und zumindest Insekten. Deswegen ist der Bär definitiv kein Vegetarier. Weil ich habe noch nie einen Vegetarier gesehen, der aber Insekten ist. Aber von dem her, das ist natürlich, das ist, glaube ich, die große Angst bei den Menschen, gerade auch wenn sie das Zusammenleben mit Bären überhaupt nicht mehr gewöhnt war. Ja, weil es wird ja auch medienträchtig natürlich sehr, sehr stark ausgeverteilt. Was ist, wenn etwas passiert? Ja, was ist, wenn etwas passiert? Da haben die Menschen einfach große Angst um ihr eigenen, um ihre physische Unversehrtheit beim Bären. Beim Wolf hat man meistens Angst um die Weidetiere und beim Bären hat man einfach ganz fest Angst um sich selber.
Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Ich fand sowohl Ihren Vortrag als auch unser Gespräch jetzt sehr, sehr interessant. Es ist ganz interessant, mit jemandem zu sprechen, der irgendwie beide Seiten kennt und der auch von sich sagt, dass er alle Tiere liebt, so ob das jetzt Bären, Wölfe oder Schafe sind. Ich danke sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir hier auch noch zu sprechen. Und ich darf mich auch im Namen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ganz herzlich bedanken.
Ja, das, wie gesagt, ich freue mich auch. Ich habe ein Buch jetzt geschrieben, ganz neu mit diesen neuen Verhaltensanpassungen, auch Botschafter des Waldes. Aber es ist nicht so einfach. Wir müssen, glaube ich, verstehen, dass unsere Aktivitäten Reaktionen draußen auslösen, dass die Tiere sich an uns gewöhnen, Klimaerwärmung und so weiter und einfach wieder mehr Feldforschung betreiben und nicht nur hinter Mauern und im Facebook. Das, glaube ich, würde uns allen gut tun. Ja.
Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Danke auch.
Weil diese Woche ja kein neuer Südtiroler Landwirt erscheint, weil wir, wie gesagt, mit unserer Redaktion in Sommerpause sind, wenn ihr das gleich am Erscheinungstag hört, kommt diesmal keine Vorschau natürlich auf die neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt. Ich möchte euch aber doch hinweisen auf unsere älteren Folgen. Ihr findet alle Folgen unseres Podcasts, inklusive Sonderfolgen sind das jetzt mittlerweile über 80, dort, wo auch immer ihr diese Podcast-Folge gerade hört, nämlich auf Podigy, auf Spotify, auf YouTube, auf Audible, auf Apple Podcasts, wo immer ihr Podcasts hören könnt, findet ihr alle unsere Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr auch mal in die älteren Folgen reinhört. Wir freuen uns natürlich auch über Empfehlungen, über Bewertungen, über Rückmeldungen und ihr habt ja auch die Möglichkeit, bei uns im Podcast Werbung zu schalten. Alle Informationen dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und dann haben wir dann auch wieder eine Printausgabe für euch. Alles Gute inzwischen und bis bald.